Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Podcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurbranche. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in filialisierten Friseurunternehmen. Schön, dass du reinhörst. Nach diesem Gespräch ein Intro einzusprechen, ist gar nicht so einfach. Tja, das passiert mir selten, dass mir so etwas die Worte fehlen. Aber die Worte fehlen mir deshalb, weil es ein unglaublich vielschichtiges Gespräch ist, was mit Blerim Salja entstanden ist. Woran liegt das? Es liegt vor allem daran, dass Blerim eine unglaublich breite Erfahrung nicht nur in der Friseurbranche, sondern auch in vielen anderen Branchen hat. Und deshalb kann er uns auch erklären in dem Gespräch, was die Tabakindustrie, Porsche und eben die Friseurbranche gemeinsam haben und wo man was wie voneinander lernen kann. Wir schauen auf ganz, ganz viele Aspekte in diesem Gespräch aus unserer Friseurbranche drauf, aus diesen ja, multiperspektivischen Blicken, die vor allem auch Blerim immer wieder in solche Gespräche hineinbringt. Und ich bin mir sicher, dass für jeden, der sich das heute anhört, irgendwelche Gedankenansätze dabei sind, wo er sagt, ja, das könnte ich gerne, das kann ich mal angreifen, das kann ich machen, das kann ich nutzen für mich. Und vielleicht das ein oder andere Prozent in meiner Handlung tatsächlich und wirklich jetzt verändern. Blerim, tausend Dank für dieses Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das merkt ihr in dieser Episode. Und bevor diese jetzt startet, noch ein kleiner Wunsch von meiner Seite. Wenn euch diese Episode gefällt, dann bitte teilt sie in eurem Umfeld, in euren Social-Media-Kanälen. Gebt gerne Kommentare rein auf den Plattformen, wo ihr das hört oder auch schaut. Und abonniert natürlich auch gerne die Kanäle, wo ihr dieses hier wahrnehmt. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Podcast-Episode. Und heute wird die Episode ein Blick auf, ein vielschichtiger Blick, glaube ich, auf die vielen Branchen in unserer Branche. Und wer jetzt denkt, ach, was erzählt der Kerl gerade wieder? Ja, es wird vielleicht auch eine Spur philosophisch heute, zumindest so wie ich meinen Gast einschätze, weiß ich, mit ihm kann man sich sehr in Themen vertiefen und man kann auch mit ihm sehr multiperspektivisch auf Themen schauen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich dich nach unserem Treffen bei der Messe eingeladen habe. Und wir wollen heute ja über die Branche sprechen, auch über dein Unternehmen sprechen, in dem du wirkst und arbeitest. Aber ich habe mir auch die Frage mitgenommen, hey, wo, Blerim, können wir denn eigentlich in der Friseurbranche wirklich was verändern? Wo lohnt sich denn der Energieaufwand? Was sind vielleicht so Nebenkriegsschauplätze, wo wir nur sinnlos Energie verballern? Und ja, da will ich mit dir heute drauf schauen. Blerim Salja von Keune Herkosmetik. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mit mir Zeit verbringst.
Ja, Thomas, also erstmal herzlichen Dank von Herzen. Herzlichen Dank, dass ich ja heute, dass wir uns erstmal wiedersehen, freut mich sehr. Und dass ich heute so einen Podcast eingeladen wurde, dass wir heute gemeinsam auf diese wirklich guten Themen, finde ich, wie sie sind, auch drauf schauen. Und in der Hoffnung auch, ich sage mal so, wenn es nur ein kleines Prozentchen ist, so ein bisschen Menschen in die Richtung, richtige Richtung, anders denken zu bewegen.
Das ja, da freue ich mich sehr drauf. Merci, merci. Wir gucken, was wir heute reingeben können. Vielleicht ganz kurz noch der Bezug, weil jetzt merken ja unsere Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, merken jetzt ja schon, dass wir uns irgendwie kennen. Ja, wir haben eine gemeinsame Vella-Vergangenheit, haben da im Key-Account zusammen schon gestaltet aus meiner Sicht. Ja. Dann haben wir uns jetzt bei der Top-Hair dieses Jahr wieder getroffen und ja, es gibt so Menschen, da trifft man sich wieder und du weißt das auch von mir, du hast mich überrascht mit deiner Veränderung, genauso wie ich dich wahrscheinlich auch mit meinen Veränderungen so überrascht habe, ne? Wenn man sich früher so kennt und dann entdeckt man sich später wieder und denkt so, boah, hätte man nie gedacht, dass das und das mal passiert im Leben des anderen. Das fand ich ganz spannend und ich habe wieder gesehen, du hast halt eine unglaubliche Erfahrung. So, alleine schon auch, wenn man durch deinen Lebenslauf nochmal so durchgeht, was ich in Vorbereitung gemacht habe, was du alles schon gemacht hast, aus wie viel Branchen du Erfahrungen schöpfst und die heute bei Keune eben einbringst. Und mir fiel wieder auf, dass diese Machermentalität, die dich teilweise bestimmt auch selbst zur Verzweiflung bringt, weil nicht alles geht, was man machen will, ne? Aber genau. Dass das natürlich was ist, was sicherlich auch für dein Haus jetzt viel Power einfach mitbringt. Also ihr Lieben, da kommt der Bezug her zwischen Blerim und mir. Genau. Wir fangen an mit der schwierigsten Frage dieses Gesprächs. Berem, welche Qualität willst du heute in unser Gespräch hineingeben?
Also in der Tat ist mir extrem wichtig, gerade in solchen Gesprächen wie jetzt heute, ist mir sehr wichtig, auch mal Position zu beziehen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich wo ist eigentlich die Positionierung in der Branche? Wo ist der Friseur in der Gesellschaft einzufinden und wo ist der Friseur, wo finde ich mich, wenn ich heute mich mal zurückversetze und sage, was wäre denn, wenn ich meinem heutigen 24-jährigen Ich sagen würde, du willst dich selbstständig machen mit dem Friseursalon. Mhm. Was würdest du machen? Wie würdest du dich positionieren? Und ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, einfach in der heutigen Zeit. Wie positioniere ich mich?
Ich fand es gerade sehr schön, dass du gesagt hast, die Positionierung der Friseurbranche in der Gesellschaft. Weil ja. Da, also wir kommen heute an Herausforderungen vorbei und ich kann schon eine schon mal nennen, dass wir so durchgereicht werden als Friseure in der Konsumpriorität bei den Endverbrauchern. Lässt mich also fassungslos teilweise dastehen, hart frustriert gelegentlich, wenn ich sehe, was für anderes Geld ausgegeben wird. War jetzt vor kurzem eine Zahl, das war total spannend, dass die dekorative Kosmetik und der Beauty-Markt irgendwie um, ich glaube, Vorsicht, ne, 4 Milliarden Wachstum haben die vor im nächsten 4 Jahren, in den nächsten 3 Jahren oder so. Milliarden. Ja. Und dann war der Punkt, und die Friseurbranche? Wir hoffen, wir können alles ein bisschen so halten, wie es geht. Und die Insolvenzen halten sich in Grenzen. Da denke ich immer so, Leute, das kann doch nicht unsere Idee sein.
Das ist ein sehr guter Punkt, Thomas. Also sehr, ich glaube, war ja in dem Genuss, bin ich ja gekommen, für die dekorative im Luxusbereich, Premium-Luxusbereich zu arbeiten, für die Estee Lauder Companies 2 Jahre. Da war ich Vertriebsleiter für die Marke Bobby Brown. Ja. Und die ist genau die Marke, die du ansprichst. Das ist so eine, die einfach sich ganz klar zum Ziel gesetzt hat, Wachstum zu betreiben. Und dann aber auch, und ich glaube, da sind die halt eben sehr, sehr hart in dieser Industrie. Die bieten sich genau den raus, der die beste Lage hat, der eben auch sagt, ich setze auch auf Wachstum, der auch klar positioniert ist. Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Und die Friseurbranche, die leidet leider in dem Punkt. Wir stehen immer noch, wie vor Jahren auch, an der gleichen Stelle.
Ja, wo, da frage ich mich, wo ist so unser Antrieb hin? Ne? Da kommen wir aber heute noch dran vorbei. Also wir werden heute noch über die Herausforderungen der Branche sprechen. Und da kommt dann, glaube ich, auch das Philosophieren mit dir so richtig in die Gänge. Ich bin natürlich die Frage oder die Antwort noch schuldig auf die Frage, welche Qualität will ich in unser Gespräch hineingeben? Genau. Und ich habe im Grunde gerade schon angefangen, so mal zu sagen, was ich so über das eine oder andere denke. Und für mich ist das Credo heute Klarheit, Wahrhaftigkeit, weil ich merke, ich habe so eine Energie in der letzten Woche, einfach denke, langsam wäre ich ein bisschen unruhig, was das Thema angeht. Lasst uns jetzt endlich mal loslegen und was entwickeln. So. Ja. Bevor wir dann aber ins Austauschen gehen über Coine, über die Herausforderungen der Branche, müssen natürlich meine Hörerinnen, Schauerinnen und die anderen Geschlechter natürlich mal wissen, wer bist du denn? Und lass uns kurz anfangen mit so einer Banalität, hol uns in dein Leben ab. Wie bist du denn in den Tag gestartet heute?
Heute relativ früh, um ehrlich zu sein. Heute relativ früh. Mein Sohn hat mir dann heute die Frage gestellt, ob ich denn heute Calls habe. Ja, ich habe in der Tat heute jeden Tag Calls. Auch per persönliche Meetings, aber natürlich auch Calls. Und dann hat er mich gefragt, ob wir heute einen Call haben dürfen. Wir können. Hat er gesagt, ja, können wir gerne machen. Also ich bin mit meinem 3-Jährigen heute um 16 Uhr verabredet zu einem Call. So ist der Tag gestartet, relativ früh, also ich in der Tat immer so gegen kurz vor 6 meistens, um dann einfach, ja, ich genieße das gerade. Ich glaube, das Wetter bei uns war jetzt nicht so schön, aber jetzt so gerade mal so in Richtung Frühling, Sommer geht und dann die ersten Sonnenstrahlen schon abpassen, das ist schon ganz cool. Ja.
Okay, jetzt gab es gerade im Hintergrund ein Geräusch und das klären wir jetzt gleich mal auf, das kam jetzt das zweite Mal. Bei euch gibt es Bauarbeiten, höre ich raus, ne?
Ja, das ist richtig. Also wir sind hier ganz frisch hergezogen und die Möbel sind jetzt ein bisschen später gekommen, ehrlicherweise. Ja. Und das ist hier ein ziemlich neues Haus, in dem wir in der Hanauer Landstraße in Frankfurt sind, weil wir ja offiziell nach Frankfurt gezogen sind von Nordrhein-Westfalen im Januar. So, und wie es halt so ist bei einem neuen Haus, da wird natürlich immer wieder mal noch nachgebaut ein bisschen. Ich glaube, Möbel und die Nachbarn, ja, die kommen.
Ihr seid mit Coine umgezogen, habe ich jetzt verstanden.
Richtig.
Ja. Erzähl uns mal bitte kurz, was machst du alles beruflich aktuell so? Und vielleicht auch, was machst du beruflich, wo ist dein Wirkungsbereich? Und Vielleicht auch kommt in deiner Antwort schon mit raus, wer bist du für die Branche? Weil du bist ja schon ein paar Jahre auch aktiv. Was machst du aktuell?
Also aktuell bin ich der Geschäftsführer für die Koenig Hair Cosmetics in Deutschland. Die Firma gibt es in Deutschland seit etwas über 5 Jahren. Also kurz vor Covid, glaube ich, hier gestartet. Die Distributeure in Koenig gibt es schon länger, also unsere Partner, die sind schon zum Teil 30, 40 Jahre im Markt. Ehrlicherweise, Deutschland ist halt riesengroß. Ich glaube, das merkt man schon. Ich selber habe ja bei Koenig dann erst angefangen zum 1. Juli 2022. Ja. Also ich bin jetzt keine 2 Jahre dabei, aber auch schon 2 Jahre, genau, knapp. Und was mich so mache den ganzen Tag als Geschäftsführer, ich hatte mal gelernt irgendwann.
Das sind Fragen, oder? Das sind Fragen.
Das sind ganz gute Fragen, ja.
Ich denke, dein Team hört eventuell mal zu irgendwann, wenn wir das hier online sehen.
Das stimmt, deswegen doppelt vorsichtig. Also ich glaube, ich habe gelernt, man muss als Geschäftsführer am und nicht im Unternehmen arbeiten. Das war in der Tat auch der erste Fokus von mir, bis ich gemerkt habe, da sind wir noch nicht. Wir sind noch ein bisschen klein. So arbeite ich erstmal im Unternehmen. Und in der Tat, alles, was man sich so vorstellt, von Kopieren bis hin zu Kundentelefonaten und Kundenbesuchen und Mitarbeiter einstellen. Ich hatte in den ersten 6 Monaten 136 Interviews. Weil der Fokus war,
ja genau. Der Chapeau ist viel. Das ist ja fast mein Level hier. Ne?
Also ich muss ehrlich gestehen, Thomas, wenn man im Vorfeld eine Liste bekommt mit hier sind deine 136 Interviews, ja. Viele bei Teams, Gott sei Dank, wenn Covid was Gutes hatte, dann das.
Absolut bei dir.
Genau. Dann 136 Interviews, wenn das jemand vorher gesagt hätte, in der Tat, glaube ich, wäre ich an die Sache ganz anders ran. Was vorhin Machermentalität gesagt, das ist richtig.
Ja.
Ich glaube, wenn man manche Dinge nicht weiß, sondern eher den amerikanischen Weg einfach geht, dann entstehen auch Wege beim Gehen. Und das war dann am Ende so. Und dadurch ist ein ganz gutes Team entstanden, weil als ich angefangen habe im Juli 22 waren wir zu 6. Heute sind wir 32. Also
jetzt müssen wir mal ganz kurz den Begriff Koenig oder den Namen Koenig. Den kennen schon recht viele, glaube ich. Jetzt hast du auch gesagt, schon 30 Jahre gibt es das als Distribution. Und jetzt seid ihr als Koenig Deutschland mit 6 Leuten gestartet für eine ganze, also das ist ja, ihr seid doch ein Vollsortimenter, oder? Ihr
habt absolut.
Okay, ja. Alles, von Pflege, Styling, Haarfarben, alles.
Ja.
Und 6 Leute.
Das ist richtig. Also ich glaube, mein Vorgänger hat den Fokus, glaube ich, mehr so in Bundesländer gelegt. Und ich glaube, das war auch ganz clever. Das heißt, wenn man die 6 Leute daneben gesucht hat, dann waren die mehr, ich sage jetzt mal, Nordwestdeutschland verteilt. Mhm. Und das aber wirklich dann komplett mit Education, mit allem drum und dran. Als ich mit Koenig im Gespräch war, habe ich natürlich 2 Fragen für mich gehabt. Die erste Frage war, warum existiert man über 100 Jahre und nicht in Deutschland?
Sehr gute Frage, ja.
In der Tat, weil ich habe von Koenig auch vorher schon gehört, aber ich glaube, es ist immer so, wenn man Brancheninsider ist, dann kennt man in der Regel auch seine Mitbewerber. Die Thematik war nur, dass George Koenig, der 94 Jahre alt ist, im 6. Juni, by the way, 95 wird, hat das erste Gespräch mit mir auch geführt. Er sagte dann, Junge, die Zeit vergeht. Also,
es war wirklich. So ein 94-Jähriger sagt, das ist sehr authentisch, ne?
Also,
es ist sehr
schön. Ganz genau. Also, es war wirklich, ich dachte, okay, in der Tat, es war also keine böse Absicht dahinter. Das war, ich glaube, was sein Sohn natürlich, der Elko Koenig, der heutige CEO, sagt: Auf so einen Markt wie Deutschland musst du viel besser vorbereitet sein. Und wir haben in Frankreich unsere Hausaufgaben ganz gut gemacht. Wir haben in Holland unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht und vor allem in der Schweiz. Also das sind, glaube ich, so Länder, da sind wir super gut unterwegs. USA, somit eines unserer stärksten Länder auch. Koenig ist heute, glaube ich, mit Deutschland, wir können sehr profitieren und sehr davon lernen von den anderen Tochtergesellschaften, aber auch von unseren Distributeuren, also hier in Deutschland, aber auch von den anderen Ländern. Weil Koenig gibt es natürlich jetzt 102 Jahre bald, allerdings in über 92 Ländern mittlerweile. Also das heißt, gar nicht so klein, wie man eigentlich denkt.
Also wirklich, ja.
Ja, genau.
Du hast auf der Messe, hast du zu mir gesagt, fand ich witzig, Coine ist gefühlt das bestgehütetste Geheimnis der Branche. Für jemand, der mit Vertrieb sich beschäftigt, so leichte, das hat einen gewissen Witz.
Absolut, absolut. Also ich habe irgendwie, viele meinen, das ist das bestgehütetste Geheimnis der Branche. Und also nein, uns gibt es wirklich. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, ganz interessant, weil ich eine sehr, sehr tolle Friseurpartnerin aus München, mittlerweile Kundin auch, hat damals gesagt, gibt es euch wirklich? Oder irgendwie, ne? Also so irgendwie in die Richtung, so die Frage gestellt, in der Tat, beliefert ihr auch Friseure? Ja. Ihr beliefert nur Friseure. Also das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist so unser Thema. Wir sagen, wir sind Vollsortimenter. Mhm. Wir haben, wir sind so ein bisschen der Porsche in der Industrie. Mhm. Da du ja in der Friseurbranche, und da du ja meinen Lebenslauf gelesen hast.
Naja, den nehme ich jetzt kurz auf und formuliere es als Frage um. Jetzt hat sich ja dich der George Coine war richtig, ja, ne? Hat dich jetzt eingestellt, weil du ja was mitbringst, ne? Also du hast bei Porsche begonnen, war das so?
Ja, ne? Ich habe bei Porsche, also ich habe ehrlicherweise bei Pöschel Tabak begonnen, damals in der Tabakindustrie. Und die Tabakindustrie war für mich ein super Learning, damals 24 Jahre alt, also wirklich so.
Du, ja.
Relativ jung, ja. Und habe dann für mich noch gemerkt, man kann natürlich aus der Tabakindustrie auch in der Friseurindustrie verdammt viel mit reinnehmen. Und das ist das ein Punkt, den ich in der Tabakindustrie gelernt habe, was die Friseurindustrie unbedingt braucht, ist der Zusammenhalt.
Oh, okay.
Und das ist dort ein ganz großes Miteinander. Das muss man echt sagen. Also der Fachhandel unterstützt sich unheimlich untereinander. Und das war für mich ein ganz großes Learning. Damals noch, man so alt bin ich ja eigentlich noch, man fühlt sich ja eigentlich nicht so alt, damals noch ohne Laptop, Papier und Stift.
Lass mich mal ein iPhone, mein Guter. Ne? Das war.
Genau, so ist es. Also in der Tat, das war der Punkt. Dann, nach 2,5 Jahren, habe ich dann eben die Welt von L'Oréal für 10 Jahre besucht. 10 Jahre in der Friseurindustrie, dort natürlich auch verschiedene Jobs gehabt. Und dann habe ich die Branche für 4 Jahre verlassen.
Mhm.
Und da war Porsche eben ein Teil davon, 2 Jahre.
Genau, aber auch Porsche Vertrieb, ne? Also nicht Autos, du hattest doch so, war das nicht das ganze Merchandise, war das das?
Exakt, das war so alles, was den Porsche-Fahrer und den Porsche schöner macht. Also wirklich so diese besonderen, ja, ich glaube, da kennst du mich auch ein bisschen, immer so diese schönen, besonderen Dinge.
Genau. Du hast gerade so schön gesagt, man konnte aus der Tabakbranche was lernen und jetzt meine Klarheit und Wahrhaftigkeit, ne? Sorry, es kann doch nicht sein, eigentlich. Jetzt spielt mal kurz der Kamm. Ich kenne jemanden, der bei Porsche arbeitet und da sein Geld verdient und auch weiß, was da für Zahlen laufen.
Ja.
Was die Menschen ausgeben für diese Wagen. Und Armut sieht ganz anders aus in Deutschland. Ich weiß auch, dass nicht jeder einen Porsche fährt, aber es fahren verhältnismäßig viele Menschen solche Autos.
Ja.
Und warum, und jetzt der Porsche-Fahrer will schön aussehen, ne? Ja. Der Porsche-Fahrer will nette Accessoires haben, sich irgendwie eindecken. Ich meine, ich trage ja in meiner Freizeit auch gerne Fox-T-Shirts, weil ich mich mit der Marke für meine Federgabeln beim Fahrrad sehr identifiziere. Über Federgabelpreise reden wir jetzt nicht. Ne? Und dann, und ich frage mich, warum schaffen wir Friseure das nicht? Das, was der Mensch sich mit seinem Porsche anlandet, nämlich Status, Aussehen, Optik, Anerkennung, Wertschätzung, können ja Stunden reden. Warum schaffen wir das in der Branche nicht, eben über Haare das zu transportieren? In dem Auto sitzt du am Tag 3 Stunden mit ein bisschen Pech oder Glück, ne? Die Haare hast du den ganzen Tag. Aber für Haare wollen die Kunden die Stunde 60 Euro maximal, was darf der Haarschnitt heute kosten, ne? Eine Balayage, okay, die darf heute schon 300 kosten. Wo haben wir das verpasst? Und wo kriegt man da vielleicht auch diesen, also es liegt doch nicht nur an der Zielgruppe, oder?
Nein, also ich glaube, das ist genau der Punkt, was ich vorhin meinte mit Positionierung. Und das hat Porsche echt gut gemacht. Wir sehen immer nur so ein bisschen, deswegen können wir auch von da sehr, sehr viel lernen. Und da bin ich dankbar natürlich, dass ich 2 Jahre da war.
Mhm.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine sehr, sehr langsame Branche. Also ich glaube, dass die nehmen sich Zeit für die Dinge.
Mhm.
Und ich glaube, was man von Porsche lernen kann, ist, erkenne deinen Wert. Weil wir dürfen, wenn wir uns 2007 so ein bisschen zurückerinnern an die Porsche, dann ging es der Firma nicht gut. Und irgendwann kam dann ein Wiedeking und der hat die Firma richtig nach vorne gebracht, nach vorher schon. Ja. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Also die hatten auch schon andere Zeiten und dann hat man sich zum Teil auch schon überlegt, man erzählt sich das heute noch bei Porsche, wir dürfen nicht vergessen, wo wir mal standen. Mhm. Ich glaube, das ist in der Tat so eine kleine Parallele auch in der Friseurindustrie, sehe ich da schon. Und zwar erkenne deinen Wert. Und ich hatte neulich ein Erlebnis, man hört es zwar 100 Mal schon gehört, aber nie so richtig erlebt. Ich war am Flughafen und habe dort eine Flasche Wasser gekauft. Ich weiß nicht, schon mal eine Flasche Wasser am Flughafen gekauft?
Musste,
weil dann bist du mal kurz für eine kleine Flasche San Pellegrino 6,50 Euro. Und die nehmen das ja ohne mit der Wimper zu. Ja. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich wollte nicht einen Kasten haben, ich wollte nur eine kleine Flasche haben. Aber dann bezahlst du das einfach. Ja. Und die gleiche Flasche kostet aber im Supermarkt 95 Cent.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer so der Punkt. Was ich heute in der Punkte Positionierung meine, und das ist mein ganz großer Wunsch auch für die Branche, mehr Selbstbewusstsein zu haben. Ich glaube, dass, und zu Covid-Zeiten haben wir das gemerkt, das Gesicht war abgedeckt. Die dekorative Kosmetik konnte nicht ihre Spielische oder ihre Power eigentlich an Menschen zeigen, um diese 4 Milliarden, diese Wachstum mehr machen möchten in den nächsten Jahren zu rechtfertigen. Die Haare aber schon. Und ich kann mich erinnern, selbst ich wurde angeschrieben. Ich sag mal, kennst du nicht noch einen Friseur, der gerade arbeitet?
Ja, natürlich nicht. Ja, also. Genau, danke. Richtige Antwort.
Genau. Ganz genau. Und ich glaube, da hätten wir meiner Meinung nach, und da ist es nicht zu spät, definitiv nicht, aber wir sollten genau da nochmal reingehen und zu sagen, ich erkenne jetzt meinen Wert. Das ist wichtig.
Klarheit und Wahrhaftigkeit, Thomas. Es könnte abschalten, oder wenn nicht. Ihr Lieben, es ärgert mich extrem, dass wir das nie geschafft haben. Diesen Hype, war es im März oder im Mai, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wo wir alle wieder aufgemacht haben. Und mit 10-Euro-Scheinen Termine gekauft wurden. Und ich möchte bitte der Erste sein. Und da waren wir in so einer krassen Wertschätzung. Und das war, also jeder, der dabei war als Friseur, nimmt das immer noch als goldene Zeit, diesen kurzen Zeitraum von diesen 4, 6, 8 Wochen bei manchen, wo man so ausgebucht war. Und dann ist uns das entglitten. Das ist uns wieder entglitten, weil das war so ein kurzer Moment des, boah, wir sind wichtig. Ne? Und da sind auch Preisanpassungen. Manche haben sich getraut, manche nicht. So, das ist gelaufen, das hat funktioniert. Und dann haben wir uns über die letzten Jahre, und das ist ja gar nicht lange her, 2 Jahre her, stimmt das? Ungefähr? Weiß gar nicht genau. Haben wir uns das wieder ausreden lassen. Oder anders, haben sie uns teilweise selber wieder ausgeredet. Und sind jetzt wieder an der Stelle, dass man über Preiserhöhungen beim Kunden, ich benutze es, oder im Friseursalon, wieder richtig hart mit den Menschen kämpfen muss. Also das wirklich 2, 3 Jahre zurück, Leute, damals waren wir so wichtig und heute diskutierst du, lieber Endverbraucher, mit mir wegen 5 Euro mehr alle 6 Wochen? Geht's noch?
Ganz genau.
Also, aber das ist ja unser Thema. Das ist ja nicht Kunde ist schuld, sondern das ist ja unser Thema, dass wir das wieder vergessen haben. Das ist ein Jammer.
Ja, also deswegen, ich glaube, was der Branche natürlich so ein bisschen beim Endverbraucher ist, ich glaube trotzdem, dass der Endverbraucher bereit ist, mehr Geld auszugeben.
Ja, glaube ich auch.
Das definitiv, das merken wir, glaube ich, ganz, also gerade in unseren Pflegeprodukten merke ich das extrem. Wenn wir heute in den Genuss kommen, Kunden zu gewinnen, beobachten wir natürlich nicht nur, wie ist sein Kolorationsanteil, sondern uns interessiert wirklich der komplette Salon und wie entwickelt er sich auch da. Und vielleicht haben wir einen Vorteil, weil wir nicht überall stehen. Vielleicht ist es der Vorteil, dass der Endverbraucher einfach was Besonderes möchte. Ich merke aber, dass der Endverbraucher heute mehr ist und bereit ist, mehr auszugeben, wenn er weiß, warum. Und eine klare Positionierung hat. Und wenn ich mir überlege, und ich habe neulich einen Friseur getestet in Zürich. Okay. Und man muss wissen, ich habe eine meiner 3 Schwestern, ist ja Friseurin. Und genau, und das ist ein Sassoon-Kind, weil Vidal Sassoon in München gefühlt 20 Jahre gearbeitet, bis sie dann der Liebe wegen nach Stuttgart gezogen ist. Und die war immer verantwortlich für meine Haare. Mhm. Und wie es beim Schuster so ist, der die schlechtesten Schuhe hat, so geht es halt den Familienmitgliedern.
Bei Friseuren, ja genau.
Ganz genau. Ich habe dann bei ihr einen Termin gehabt, das weiß ich noch wie heute. Und sie hat dann den Termin gecancelt, weil ein wichtiger Kunde dran gekommen ist. Also sowas.
Das warst du nicht, ja genau.
Das war ich dann nicht mehr. Und dann bin ich nach Zürich und war zufällig geschäftlich da und dachte, ich gehe jetzt mal hier zum Friseur. Hab dann einen gesucht. War gar nicht so leicht, ehrlicherweise, einen zu finden, der gut ist, aber auch einen Termin frei hat. Die Kombi war nicht ganz einfach. Und dann hat er meine Haare geschnitten, mich sehr gut beraten. Fand das toll. 94 Schweizer Franken.
In Euro, ganz kurz übersetzt?
Etwas über 100 Euro.
Also okay, ziemlich einfach. Okay, gut, danke.
Genau. So, und da habe ich mir gedacht, okay, ich kenne gar nicht so viele Friseure hier bei uns in Deutschland, die über 100 Euro für einen Herrenhaarschnitt verlangen. Und wir waren nach 43 Minuten durch. Genau. Also ich glaube, das ist so der Punkt. Der hat es aber genommen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja.
Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein fand ich gut. Also ich glaube, für mich war eher am Ende, ich kaufe ein Ergebnis als ein Verbrauch. Und dieses Ergebnis, was ich gekauft habe, mit dem war ich sehr zufrieden.
Ja, das Ergebnis, was du dann die Wochen danach ja auch im Kopf hattest und das Erlebnis. Ne? Ich meine, du hast dich sehr gut beraten. Es war anscheinend eine schöne Zeit, auch wenn du genau weißt, dass 43 Minuten waren. Aber insgesamt war es ein gutes Paket.
Ne? Ja. Ich kann dir sagen, warum ich es genau weiß. Es war sehr gut, weil es war 1917 und ich war pünktlich danach draußen um 20 Uhr. Genau. Das war ein ganz gutes Zusammenspiel. Ja. Der Termin wäre eigentlich um 19 Uhr gewesen. Mhm. Ich glaube, ich habe ein bisschen warten müssen. Mhm. Echt, abends finde ich es ja nicht so schlimm. Wenn du mittags warten musst, ist immer ein Thema, weil da meistens Nachttermine da sind. Mhm. Aber ich habe für mich gemerkt, 43 Minuten und dann dieser Preis. Mhm. Was ich sehr gut fand, der Preis war klar von Anfang an.
Ja.
Also da gab es keine Überraschung. Und ich glaube, auch klar positioniert für mich.
So, Bären, es geht so ein bisschen ums Philosophieren und es geht auch natürlich um das Thema Klarheit, Wahrhaftigkeit. Ja. Was hast denn du als Gedanken, wenn wir, jetzt hören wir so einen Preis und so eine Zahl und 43 Minuten und mir ist ja gerade alles gleich, außer der Preis, mit unseren anderen deutschen Friseuren im Herrenbereich. Ich nehme jetzt mal die Barber raus, ja. Aber ich sag mal, so ein klassischer Herrenhaarschnitt, was so meine Kunden angeht, 30 Euro, manche trauen sich 35 zu nehmen für diese halbe Stunde.
Ja.
Hast du einen Gedanken, wie man da hinkommt, dass wir auch mal vielleicht die Männer zumindest an die Frauenpreise mal angleichen?
Also in der Tat kein leichtes Thema.
Ja.
Also da bin ich, ich glaube, das geht nur auf Etappen und Erklärung und Verständnis schaffen. Weil am Ende des Tages, ob ich die Schere aufmache für ein Damenhaar oder für ein Herrenhaar, ja, ich würde sogar bei Kindern wahrscheinlich mehr verlangen, wenn ich sehe, wie die da rumzappeln immer.
Zu Recht, ja, gemerkt, genau. Ja. Kinderhaarschnitt muss
teurer werden. Lebensgefährlich manchmal für beide. Ja. Also ich glaube, was für meine ist wirklich nur, es geht um Transparenz, weil ganz ehrlich, der Männerwelt das zu erklären, finde ich gar nicht so schwer. Weil die Männerwelt versteht sehr viel, wenn die, keine Ahnung, Handwerker war neulich wegen meiner Garage da. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, Mensch, die Garage geht nicht, ich bin geschäftlich unterwegs. Ich habe da schon mal einen angerufen. Und dann hat sie gesagt, hat sich aber nicht zurückgemeldet. Mhm. Ja, ne, leider auch oft passiert. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, finde ich. Weil dann hat sie angerufen und er kam, halbe Stunde, 80 Euro. Mhm. Ist wieder gefahren. Mhm. Hat den Fehler relativ schnell gefunden. Hat das dann behoben und ist wieder gefahren, 80 Euro. So, der hat keinen Unterschied gemacht, ob ich oder sie, gar keinen Unterschied. Das war die Garage. Und genau so ist es bei den Haaren. Ich glaube, der Zeitaufwand, und ich glaube, dahin müssen wir hinkommen, dass wir nach Zeitaufwand bezahlen. Mhm. Also wenn wir jetzt heute anfangen und sagen, okay, ein Herrenhaarschnitt bedarf nun mal mehr Zeit. Und ich habe das neulich gesehen bei einem sehr guten Friseur in meiner Heimatstadt sogar. Da kannst du vorher online buchen und sagst, ich buche 45 Minuten, dann kostet es weniger, verzichte dann auf einen gewissen Service. Mhm. 60 Minuten oder 75 Minuten. Mhm. Ich persönlich wähle immer die 60 Minuten, weil ich in den 45 Minuten, was ich vielleicht meine Schwester mir das eingetrichtert hat, aber ich habe das Gefühl, ich habe schwierige Haare.
Deshalb bin ich hier. Jetzt müssen wir den Männern einreden. Ihr habt schwierige Haare. Ja, guter Gedanke.
Genau so ist es. Deswegen buche ich immer die 60 Minuten und wenn ich Zeit habe, abends zumindest was Besonderes gönnen möchte, dann sogar die 75 Minuten. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt über Klarheit, das Ganze reinzubringen.
Aber ganz spannend, dass du sagst, wenn du dir was Besonderes gönnen möchtest, ne? Weil Männer gönnen sich ja auch besondere Dinge. Bleiben wir beim Porsche, ne? Oder bleiben wir bei Fahrrädern. Oder Männer geben ja für ganz teilweise absurde Dinge viel Geld aus. Nur bei den Haaren trauen wir uns nicht als Friseure, die Besonderheit der Dienstleistung in den Vordergrund zu stellen. Und wenn du gerade sagst, ich kann einen Haarschnitt kaufen für 75 Minuten, 60 oder 45, dann denke ich so, ja, aber viele Friseure sagen, ich brauche doch nur eine halbe Stunde. Und da schwingt ja sozusagen das selber Kleinmachen schon mit. Das dauert ja nicht lange. Der Garagenmensch nimmt trotzdem 80 Euro dafür, ist klar, ne? Aber wir brauchen ja nicht so lange. Und was soll ich denn? Solche Sätze kenne ich auch. Ich bin aber heute sehr, warte mal. Muss mal gucken, ob ich mich noch mit einbremsen muss. Aber wenn ich dann eben höre, ich brauche nur 30, dann darf das auch nur das kosten. Und was soll ich denn machen, damit ich auf 45 Minuten komme? Aber das, weißt du, also das, da geht es ja an die Handlungsgewohnheiten von uns Friseuren auch ran. Einfach zu sagen, ja, man kann auch mal ein bisschen länger Haare schneiden oder den Kopf ein bisschen länger massieren oder einfach mal ein bisschen ruhiger machen. So. Und das so kann man, aber da kommt ja der Gedanke, Zeit schinden, das will ich auf keinen Fall. Ich will ja meinen Kunden nicht ausnehmen. Aber du sagst, du willst ja auch mal was Besonderes gönnen.
Oh ja, Thomas, und deswegen wähle ich nie die 45 Minuten. Weil, und um ehrlich zu sein, das war schon immer so. Also schon immer so, auch als Jugendlicher oder dann später dann eben als, egal ob Schüler etc., die Zeit zum Friseur, die Zeit, das war immer was ganz Besonderes, also finde ich. Das ist heute noch so. Was natürlich weggegangen ist, ist dieser Dauerwellgeruch, was natürlich weggegangen ist, sind die Sachen.
Deine Dauerwelle oder was?
Aber du musst, das ist ja so eine Erinnerung an die Kindheit, ne? Wenn man manchmal so an manche Friseursalons noch reinkommt. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz besonderer Moment und gehst definitiv in der Regel schöner raus, als du rein bist.
Schöner und mit einem anderen Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, ne? Immer ganz wieder frisch, so, ne?
Also ich muss ehrlich gestehen, das ist, glaube ich, so, egal, wenn ich ein Vorstellungsgespräch hatte, und ich glaube, ich hatte schon ein paar Firmen in meinem Leben. Es ging nie. Ich bin noch nie zu einem Vorstellungsgespräch gegangen, ohne vor Ort zum Friseur zu gehen.
Immer wenn es wichtig wird im Leben, Dates, Vorstellungsgespräche, Hochzeiten, Runden, Geburtstag, geht der Mensch zum Friseur. So einfach.
Ganz, ne? Ganz genau so ist es. Und das ist der Moment, den du geschenkt bekommst und du gehst mit Selbstbewusstsein rein und gehst mit noch mehr raus.
Genau.
Und das ist, glaube ich, also was ich so ganz besonders finde, und ich glaube, das ist bei der Männerwelt unheimlich wichtig, weil die Männerwelt ist an sich sehr, sehr treu in Richtung Friseur. Das ist wie wir alle im Restaurant unseren Lieblingsitaliener irgendwo haben. Ne? Dann wissen wir auch, okay, wir können uns auch vielleicht mal woanders hingehen und vielleicht mal ein schöneres Restaurant etc. Aber man geht dann doch wieder zu demjenigen, den man wirklich dann sehr, sehr mag. Aber Männern kann man da hinführen und die Männer sind, was das Thema angeht, bereit, auch mehr Geld auszugeben, aber auch länger da zu sitzen. Also deswegen sagte ich, es ist immer wichtig, wann, zu welcher Uhrzeit. Und die Frage vorab zu stellen, ne? Wie viel Zeit hast du heute mitgebracht?
Wir kommen am Thema Glaubenssätze vorbei. Ne? Was glauben wir Friseure auch über unsere Kunden? Ne? Ja, meine Männer, die, wenn ich da noch einen Euro mehr nehme, dann gehen die alle zum Barber. Das ist ein reiner Glaubenssatz eigentlich. Ne? Und ich glaube auch, dass Frauen mehr Geld beim Friseur ausgeben wollen als Männer. Stimmt das alles noch, ist die Frage. Ne? Das ist, also, stimmt das für jede Situation, für jeden Salon? Stimmt das für all diese vielen Branchen, die wir eine Friseurbranche nennen? Ne? Stimmt das da? Fragezeichen. Bären, wir wollen bei Koine noch mal ganz kurz weitermachen, weil du sprichst jetzt so, da merkt man deine vielen Jahre L'Oreal, wir sind beim Lebenslauf aufgekommen, sorry, den müssen wir noch sortieren. Tabak, L'Oreal, Porsche, Bobby Brown,
genau, ja.
Vella, stimmt?
Und dann bin ich zu Vella, genau.
So dann zur Vella und aus der Vella dann zu...
Zu Koine.
Dann zu Koine.
Dann zu Koine. Direkt von, genau, bei Vella hatte ich ja drei Jobs. Ralf Bilharz hat ja dann mir gesagt, Junge, du warst jetzt 4 Jahre aus der Branche draußen. Jetzt solltest du mal wieder reinkommen. Du machst ein halbes Jahr regionaler Verkaufsleiter in München. Und dann machen wir den nächsten Step. Da haben wir uns ja kennengelernt im Key-Account. Genau. Und dann habe ich ja den Direktvertrieb gemacht, die Region Süd bei Vella. Und genau da kam dann auch Koine ins Spiel. Verstehe. War ich dann schon, über zwei Jahre dann in der Position.
Ja.
Und Koine, also ich glaube, das ist immer der Punkt am Ende, das war eine ganz, ganz interessante Geschichte, wenn du die dir noch kurz hören möchtest.
Ja, machen wir noch, ja.
Ich hatte einen Headhunter am Telefon, das war 2018, 2019, der mir dann sagte, ich habe ein Unternehmen für dich, ganz toll, etc. Und dann war es die Firma Beiersdorf. Tolles Unternehmen. Aber es ist halt wieder, ne, wieder was Großes, wieder ein Konzern. Konzern. Ich war so ein bisschen müde, war ich dann schon. Mein Lebenslauf hat ja extrem viel Konzern, das weist er ja klar auf. Mein Start war nur in der Tabakindustrie bei einem Familienunternehmen. Da habe ich dem Headhunter erzählt, pass auf, ich habe für Pöschl Tabak gearbeitet. 2,5 Jahre, die haben mir das Gefühl gegeben, ich bin Teil der Familie, obwohl es echt ein großes Unternehmen war, damals schon mit 500 Mitarbeitern. Mhm. Aber die haben mir das Gefühl gegeben, zwei Dinge, du bist Teil der Familie und ohne dich geht's nicht. Mhm. Und dieses Gefühl, und dann kam ich hin an meinem ersten Arbeitstag und ich wurde dort vom Geschäftsführer, vom Herrn Dr. Pöschel persönlich und Dr. Engels, die zwei haben das damals geführt, haben mich dort per Handschlag begrüßt. Mhm. Ich dachte, Wahnsinn. Mhm. Also, war völlig begeistert. Nach 2,5 Jahren habe ich natürlich die Tabakwelt verlassen und bin dann ja nur noch im Konzern gewesen. Dann habe ich dem Headhunter erzählt, ich hätte gern so ein Unternehmen in der Kosmetikindustrie. Vorzugsweise Haarkosmetik, weil dafür fühle ich mich zu Hause. Auch eine vom Herzen her. Kurze Pause und dann sagt er, sowas gibt's nicht.
Ja. Danke.
Ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Es war Wahnsinn. Also, das ist was schade. Die Welt hat sich geändert. Ne? Und das hat auch mit Covid zu tun. Die Welt hat sich einfach verändert und das schon länger. Und nach 3 Jahren kam er dann wieder und sagte, ich habe eine Firma gefunden, genauso wie du es wolltest. Mhm. Ja, sogar in der Haarkosmetikindustrie. Ah, okay. Da war ich in der Tat perplex. Ja. Dachte, okay, hatte null Ideen. Und dann hatte ich mein Gespräch mit Kreude gehabt. Das ist in der Tat so. Ich glaube, das ist, wenn man einen Schritt mal in diese Zentrale in Holland gemacht hat und für mich begann das ein bisschen vorher, nämlich ich kam angefahren im Auto und sah dann die deutsche Flagge dastehen. War ein bisschen überrascht, warum in Holland die deutsche Flagge hängt.
Ja, zu Recht.
Und habe dann gesagt, Mensch, ihr habt ja deutschen Besuch heute hier. Und sagt er, ja, ist richtig, Hammer. Sitzt ja auch gerade vor uns.
Oh, wegen dir?
Wegen, genau.
Alter,
also ich war wirklich, das war nicht...
Das war du nicht hättest der alles unterschrieben in dem Moment, oder?
Alles. Genau. Ich alles unterschrieben. Es war nicht der rote Teppich, es war die deutsche Flagge. Es ist heute noch so. Es ist heute noch so, wenn wir Leute haben aus international, hängen auch die Flaggen natürlich da. Als Wertschätzung und Respekt.
Hat sich dieser Gedanke, also dieser Zweiklang aus ohne dich geht's nicht und du bist Teil der Familie. Hat sich das für dich bei Coine realisiert?
Ja, ne? Also Wahnsinn. Es ist genauso wie, es ist sogar noch ein Ticken besser, weil die Branche schöner ist. Ich glaube, bei Coine ist es wichtig, es gibt keinen Plan B. Coine hat den Slogan for those with character und das zeigen wir jeden Tag. Also wir glauben, dass jeder Mensch einen guten Charakter hat und wir glauben, dass sich gute Charaktere immer zusammenfinden. Und das, was wir wirklich jeden Tag auch erleben, dass wir richtig, richtig gute Partner haben, aber das ein Teil der Familie. Und ich glaube, und das hat mal einer vom SC Freiburg, hat das mal ein Fußballer gesagt, alle reden von Familie, aber in Freiburg ist es so. Und ich kann ja wirklich jetzt ein bisschen erzählen von den ganzen Firmen und ich bin jeder Firma sehr dankbar und habe ganz, ganz tolle Momente gehabt. Und dort ist es leider genauso. Man redet über Familie, aber es ist ein Unterschied, um uns ist. Und das merke ich jeden Tag.
Fast ergreifend jetzt. Es geht um Unternehmenskultur, auch in der Friseurbranche. Ne? Ja. Also dieses Gefühl, Teil wirklich der Familie zu sein, ich glaube, das haben die wenigsten Friseure in ihren Unternehmen. Ich glaube, viele Friseure fühlen sich ihren Kunden viel mehr familiär verbunden als ihren Unternehmen. Da kommen auch Freundschaftspreise her. Und ich glaube, dass auch dieser schöne Gedanke, ohne dich geht's hier nicht, den allermeisten Friseuren nicht also regelmäßig präsentiert wird, sondern eher, du musst mehr Umsatz machen, du musst funktionieren. So, ne? Eher so eine Objekthaltung dem Mitarbeiter gegenüber. Und dass dann irgendwann die Motivation weggeht, ist eben auch so fast eine logische Schlussfolgerung. Ich sage immer, die meisten Friseure sind totale Überzeugungstäter, fangen hoch motiviert ihren Job an, wohl wissend, dass sie wenig Geld verdienen. Das ist ja kein Geheimnis seit vielen Jahrzehnten.
Richtig.
Aber sie verlieren irgendwann die Leidenschaft und dann ist es halt für keine Leidenschaft leben, trotzdem noch wenig Geld bekommen, scheiß Deal. Ne? Also dann ganz schwierig. So. Und da hast du gerade zwei schöne Sachen, also für alle, jetzt vor allem auch alle Unternehmer, die heute wieder mithören, das mehr in den Fokus zu rücken und authentisch zu leben. Und da kommt aus der Coaching-Welt immer der schöne Satz, Tat schlägt Wort. Ne? Beim SC Freiburg, alle reden von Familie, ja, laber, laber. Aber beim SC Freiburg ist es so oder SV Freiburg.
Ganz genau.
Ne? Und dieses es tatsächlich leben, Tat, Hand, tatsächlich tun,
ganz genau.
Das macht den Unterschied. Ne? Da beginnt es. Weil, wie ist denn die Ausrichtung, bevor wir dann noch über die Herausforderungen sprechen, wir haben schon einige gehabt jetzt, aber wie ist denn die Ausrichtung von Koine? Wo geht's denn hin? Ich habe schon exklusiv gehört, Friseurexklusiv soll es auch bleiben. Habe ich
definitiv. Also ja. Definitiv. Wir haben in der Tat so ein paar Täter immer wieder, die unsere Produkte dann irgendwo verkaufen. Ja, und deswegen haben wir jetzt jedes einzelne Produkt kodiert, kaufen die ein und werden relativ schnell gesperrt. Also gerade heute Morgen war es kein schöner, du hast mich vorhin gefragt, wie ich gestartet bin. Ich bin heute gut gestartet, nur leider ab 10 Uhr mit 2 Sperrungen auch. Wir mussten dann 2 sperren, die einfach international, haben mit Deutschland Gott sei Dank nichts zu tun, die unsere Produkte veräußert haben, da wo sie es nicht dürfen. Wir arbeiten genau daran. Wir sind seit über 100 Jahren für einen Friseur da. Uns hat ein Apotheker gegründet, der, wie die damaligen Apotheker waren, die mussten alles selbst zusammenmischen. Und er wollte eigentlich nur helfen. Er wollte eine bessere Kopfhaut, er wollte bessere Produkte für die ganze Damenwelt, damals wirklich überwiegend Damenwelt, die da war. Und da konnte er, glaube ich, ganz gut helfen. Seine Frau hat es betriebswirtschaftliche gemacht. Er war mehr der Forscher und Entwickler. Und deswegen, das soll immer so bleiben. Wir sind schon über 100 Jahre Friseur und das wird auch, wir haben, wie ich vorhin sagte, wir haben keinen Plan B, wir haben keinen Massenmarkt, wir haben keine Luxusabteilung, keine Apothekenprodukte. Wir haben Friseur und das bleibt auch so, weil wir das, glaube ich, ganz gut können und weil wir die Friseurbranche einfach sehr lieben und das weltweit.
Toll. Wie, du hast vor uns im Vorgespräch, ich muss es jetzt mit aufgreifen, da hast du gesagt, ihr macht ein House of Koine auf. Ja. Das musst du jetzt bitte noch erzählen, weil das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich sage auch gleich noch warum. Aber mach mal, was macht ihr da?
Ja, also wir haben, es kam irgendwann die Idee auf zu sagen, okay, Koine soll sich jetzt nochmal anders, auch wir arbeiten tagtäglich an unserer Positionierung. Und ich glaube, dass in Deutschland einfach der, ne, der Umzug nach Frankfurt war unheimlich wichtig für uns. Zeitgleich aber auch schauen wir jetzt nach einem House of Koine. House of Koine, da haben wir jetzt momentan ein einziges weltweit, das ist in London. Das zweite ist in Frankfurt, was ich sehr, sehr gut finde, eben als auch auf, als klar, große Bildbestätigung für Koine, Koine Deutschland natürlich, weil sich auch Amsterdam drauf beworben hat, by the way. Ja. Und wir haben den Vorzug bekommen. In Frankfurt kommt das House of Koine mit einem klaren Konzept. Wir werden dort eine Akademie bauen, werden gleichzeitig aber auch einen sehr, sehr guten Partner von uns mit reinnehmen, von dem wir aber auch lernen können, wie der Friseurmarkt funktioniert.
Also eher, also vom Bild her, unten ein Salon, ein Partner, also ein Friseur, der eure Produkte benutzt, der dort Endverbraucherinnen und Verbraucher wirklich mit euren Produkten von A bis Z betreut, bearbeitet, berät, ganz klassischer Salon im Grunde, als Lernelement für euch.
Genau, als Lernelement, dass wir unseren Partnern weltweit einfach noch besser als bessere Businesspartner gegenüberstehen können. Mit allen Herausforderungen. Weil wir sind, wir glauben an die Tat. Also wir sind keine Theoretiker, wir sind sehr praxisorientiert. Und ich glaube, wenn man sieht, wenn wir mit unseren Partnern eng zusammenarbeiten und sehen vor unseren Augen, was läuft gut, was läuft weniger gut, wo hat er Herausforderungen mit allen Facetten, die es mit sich bringt, von Lieferung bis Mitarbeiterproblemen bis Fingernagel eingerissen, alles ist da.
Wo ist alles nicht gepflastert? Das sind Probleme.
Ganz genau, sowas. Alles ist da. Und ich glaube, wenn wir diese Herausforderungen mit beobachten können, dann verstehen wir den Markt besser, verstehen wir den Friseur auch besser. Ist natürlich klar, normalerweise machen das immer die Größten und du kennst unseren Slogan hoffentlich. Wir wollen nicht die Größten sein, sondern die Besten. Und um das zu werden, finde ich, braucht man mehr Praxisorientierung. Und das kann man am besten machen, indem man einfach mit einem Partner eng zusammenarbeitet.
Das finde ich mega gut. Also das finde ich als Idee richtig, richtig gut. Authentisch vor allem, ne? Also das ist ja was aus dem Haus, wo wir beide herkommen, was ja immer mal auch vorgeworfen wurde, wie praxisrelevant sind eigentlich die Produkte, die man hat, die Dienstleistung, die wir in den Trainings, ich auch als Educator, gegeben haben. Und das habt ihr natürlich dann wirklich schwarz auf weiß. Und ich weiß ja heute aus meiner Eigenständigkeit, dass die Themen, die die Friseurunternehmen haben, ganz selten fachlicher Natur sind. Also das, du hast so ein schönes Banner im Hintergrund, ne, mit tollen Produkten drauf, die sehen schick aus. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass das den Kunden nicht vor der Insolvenz rettet.
Richtig,
Ne?
ganz,
Also das
ganz
ist
wichtig.
ein wichtiges Instrument, aber eigentlich geht es um andere Themen in der heutigen Branche, damit das gut weiter funktioniert. Trotz allem, du, ich finde das ganz klasse, was du jetzt über Coyne so erzählt hast. Ich habe viel über Unternehmenskultur gerade nochmal mitgenommen. Also dieser Zweiklang finde ich klasse. Ich möchte auch hier nochmal an unsere Unternehmer, die mit zuhören, nochmal reingeben, sich genau über sowas auch Gedanken zu machen. Ne? Oder du hattest so Sätze drin, wir glauben an, dass jeder Mensch einen guten Charakter hat. Das kann man nicht verordnen, aber das zumindest auch mal zu benennen, ist schon ein großer Schritt. Das Miteinander im Unternehmen ja auch so positiv auszurichten. Und das finde ich wirklich spannend, was ihr da macht. Lass uns zu dem zweiten Thema, was wir in unserem Gespräch heute aufnehmen wollen. Was sind denn die Herausforderungen der Branche? Und lass uns darüber dann wahrhaftig klar und positionierend philosophieren. Und ich habe ja die Frage aufgeschrieben, was beschäftigt denn eure Kunden? Was sind denn die Themen, was die auf euch zukommen?
Also ich glaube, ganz viel, ganz eins der wichtigsten Themen momentan sind wirklich, dass die Branche zu wenig Mitarbeiter hat. Das ist echt ein großes Thema für ganz viele. Und ich merke aber, und das ist echt interessant, umso besser der Salon geführt ist, umso mehr Mitarbeiter er hat, umso weniger ist die Problematik da. Und da war ich echt irritiert, muss ich sagen, weil wir haben Gott sei Dank einige gute, richtig gute Partner, die viele Mitarbeiter haben. Und ich glaube, da ist wichtig, auch eine Perspektive zu bieten. Und das ist für mich die Herausforderung Nummer eins. Welche Perspektive bieten wir unseren Friseuren, unseren Mitarbeitenden Friseuren? Also sprich nicht wirklich den Inhabern, sondern welche Perspektive habe ich heute als Friseur? Wenn ich heute als Friseur anfangen würde, was habe ich als Perspektive? Ich glaube, bei den Filialisten ist es ein Tick einfacher, wenn man es richtig macht. Meiner Meinung nach, du kennst, ich weiß ja, dass ich mal die Kategorisierung geschrieben habe als Projekt, als
Stimmt. Ja, Gott. Internas, ja, stimmt.
aber die Perspektive, welche Perspektive habe ich als Friseur?
Lass uns mal, das finde ich einen spannenden Aspekt, lass uns gleich mal bei Mitarbeitern bleiben, weil das ist natürlich ein brandheißes Thema in der ganzen Branche. Ich habe mal einen ersten Aspekt. Nee, wir fangen an mit deiner Perspektive. Was sind denn Perspektiven aus deiner Sicht, die den Mitarbeiter heute, den Friseur am Stuhl, der in einem Unternehmen angestellt ist, noch so ein bisschen reizen? Jetzt könnte man anfangen, banal ranzugehen, Geld verdienen. So. Aber das scheint nicht das Hauptmotiv zu sein, weil sonst würden Friseure viel mehr wechseln zwischen Salons, die würden viel mehr auf ihre eigene Preisgestaltung achten, die würden keine Freundschaftspreise machen. Also Geld ist es nicht. Also nicht nur, bei manchen schon, viele Branchen in einer Branche. Anderes Thema, was siehst denn du? Was sind denn Perspektiven, die man mal so in.
Also es sind ehrlicherweise, also ich glaube, da macht es ja die Industrie macht es ja ganz gut vor. In vielen warum haben wir bei dem Key Account gearbeitet? Wir beide hatten Schlüsselkunden. Kunden, wir hatten wenige Kunden im Vergleich zu den anderen in der Firma, aber die richtigen Umsatz bringen. Ne? Ganz viele Filialen und. Trotzdem war das nominell gesehen der kleinere Teil des Unternehmens.
Also
Aber
bitte
mit
die
einem großen
Porsche-Kunden. Also ich muss zugeben, du fragst das jetzt so, ich muss da antworte ich auch drauf. Für mich war Key Account immer schon, das ist der wichtige Bereich. Das ist
Richtig.
da, wo richtig was passiert. Das sind große Hebel, die man bewegt. Das hat auch einen gewissen Status. Das sind sehr bekannte Menschen so. Ne? Und
Genau.
ich übertrage das jetzt als Beispiel. Dann wäre das so, wir als Unternehmen, wir als Friseursalon, wir haben Kunden, die Wert drauf legen.
Schlüsselkunden. Genau.
Schlüsselkunden, wichtige. So, sowas als Perspektive. Ein guter
Das ist
Gedanke.
ein Punkt. Ich glaube, da kann man schon mal ganz gut lernen. Das ist ja relativ schnell gemacht. Ne? Die Frage ist immer, was sind so diese Quick Wins? Was kann ich wirklich schnell und gut umsetzen? Das sind so einige Punkte, glaube ich, die man da machen kann. Die andere Geschichte ist, mit dem Industriepartner enger zusammenarbeiten. Wie zum Beispiel, was ich jetzt halt merke, ist, ja, natürlich kann ich jetzt uns als bestes Beispiel nehmen,
Ja, klar,
glaube
ist der
ich.
richtige
Wir
Punkt.
haben ein Ambassadorprogramm und da ist es so, dass der Salon natürlich nur gewisse Voraussetzungen haben sollte. Allerdings, wenn wir ihn dann zum Ambassador erkoren haben, dann sieht man das mal gleich. Also man sieht gleich so, okay, da hat sich was verändert. Aber was noch viel wichtiger ist, es verändert sich innen drin was, weil es gibt natürlich dann so ein, zwei Mitarbeiter, die man dann als Freelancer zum Beispiel ausbildet und die werden international ausgebildet. Die lernen dort Sachen präsentieren, auf Englisch zum Beispiel. Oder kann. Wir machen es auch in Deutschland, aber wenn jemand sagt, ja, ich würde es gerne international machen, hat er die Chance in Holland, so ein Freelancer-Ausbildung bei uns zu machen. Und das geht bis Level 4. Und der ist dann dabei, Backstage, der ist dann im Train the Trainer für den Salon zuständig, etc. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der einfach Mitarbeiter richtig bindet an das Unternehmen, an das Ambassador-Programm. Weil, wenn der Mitarbeiter mal weg sein sollte, bei einem anderen Friseur ist, dann hat er den Status aber schön dagelassen. Im Salon. Den kann er nicht mitnehmen. Das ist der Punkt.
Ja, du sagst gerade was Schönes, diesen Statusgedanken. Ne? Das ist schon was für viele Friseure auch immer noch ein Antrieb ist. Ja. Aber eben auch nicht so viele. Geld verdienen, Status. Freelancer sein, zum Beispiel besondere Erlebnisse schaffen, finde ich auch.
Ja, also genau, Backstage zu arbeiten, raus aus dem Salon mal zu kommen. Ich glaube, das ist immer für Mitarbeiter unheimlich wichtig. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Praktikanten bei mir im Auto, da wollte er auf Mitreise, dann habe ich gesagt, Mensch, wie ist denn heute das für dich, so einen Tag zu erleben? Dann sagt er, ach, also normalerweise sitze ich ja nur in der Uni. Und wenn ich da nicht bin, sitze ich nur bei euch im Büro. Und es ist mal schön, nicht zu sitzen, sondern rauszukommen. Mal das, was sonst nur besprochen wird, in der Praxis mal zu erleben. Und ich glaube, und da komme ich wieder zurück, weil ich vorhin sagte, man kann von der Tabakindustrie viel lernen. Diese Hospitation, diese Visits untereinander, das war dort echt gang und gäbe. Und das ist, glaube ich, so diese Branchenzusammenhalt, dass man sich untereinander hilft. Ich habe jetzt neulich für einen guten Partner von uns Kunden aus der Schweiz gebracht, dass sie zusammen voneinander lernen können. Und siehe da, man profitiert. Weil Friseure sind unheimlich kreativ. Das ist die emotional intelligenteste Branche, die es gibt.
Ja.
Und davon kann man echt noch viel mehr rausziehen. Wir geben vielleicht 10% her und wir haben so viele Möglichkeiten.
Toll. Du hast vor uns mal in einem Satz gesagt, gut geführte Unternehmen haben kein Mitarbeiterproblem.
Ja.
Da habe ich ein kleines Beispiel dazu und dann möchte ich von dir mal wissen, was für dich gut geführt bedeutet. Ich begleite seit vielen Jahren das Unternehmen Masson Friseure in Erfurt. Schon aus der Wella-Zeit noch raus und in meiner Eigenständigkeit dann eben auch noch enger als vorher. Und da sind im letzten Jahr 15 Friseure eingestellt worden. So, also 90 Personen, also 20 Salons das Unternehmen und 15 wirklich aktive Bewerbungen, die dort arbeiten wollten. Wir arbeiten dort seit vielen Jahren an dem Thema Arbeitskultur, neue Arbeitskultur. Wie führen wir Menschen, sondern wie legen wir den Antrieb der Menschen wieder frei? Wie lassen wir im Freiraum ihren Lebensraum Arbeit mitzugestalten? Wie wollt ihr wirklich Friseur sein? So, solche Fragen stellen wir. Und das ist unglaublich, wie das Menschen anzieht, weil es eben eine emotional intelligente Branche ist. Und es ist auch eine Form der Führung zum Schluss, wenn man das oben drüber schreibt. Aber halt eine, die wirklich auf wahrhaftiger Wertschätzung beruht und wahrhaftigen Integration aller Beteiligten in die Unternehmens- und Entscheidungsprozesse. Was macht denn für dich ein gut geführtes Unternehmen, ein Friseurunternehmen aus?
Eigentlich hast du es gerade so selbst schon beantwortet, beziehungsweise meine Sache. Das ist ein Führen auf Augenhöhe. Ich glaube, was mir trotzdem wichtig ist in dem Bereich oder was ich jemals Empfehlung geben würde, es muss immer klar sein, wer ist der Chef und wer nicht.
Der Erste untergleichen, sagen wir da immer. Ne? Es gibt
ja genau.
Untergleichen, aber einer muss es ja zum Schluss mal entscheiden.
Genau, am Ende muss es klar sein. Das muss, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also der gegenseitige, also man erwartet, ich glaube, das ist, wenn man zurückblickt und oder wenn man sich jetzt mal genauso diese Maslow-Pyramide, die Bedürfnispyramide des Menschen sich genau anschaut und denkt und die auf die Friseurbranche ummünzt, dann steht da finanziell nicht an erster oder zweiter Stelle. Meistens Selbstverwirklichung und Anerkennung. Und so zu führen, indem man den anderen den Raum lässt, sich selbst zu verwirklichen, wachsen lässt, aber auch gleichzeitig die Anerkennung für das gibt. Und Anerkennung heißt auch manchmal vielleicht, dass du da stehst, aber du hättest mit deinem Potenzial, kannst du auch da stehen. Und jetzt arbeiten wir genau an dem Gap, wie du da hinkommst, sodass wir gefühlt und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das machen hoffentlich gute Unternehmen.
Naja, über sowas kann man eben philosophieren, ne? Wie das mal sein muss. Aber das waren jetzt gerade schon sehr viele interessante Sachen. Wie siehst du das qualitativ oder von der Fachlichkeit her? Wir sind noch beim Thema Mitarbeiter. Also wie schätzen du das ein? Wie wichtig ist denn das ganze Thema Fachlichkeit heute noch bei den Friseuren? Ich stelle die Frage bewusst. Man könnte jetzt sagen, das ist schon eine blöde Frage, aber manchmal habe ich das Gefühl, so viele gehen gar nicht mehr zu Seminaren oder sie machen Weiterbildungen, wo du denkst, ja, hochstecken, Entschuldigung. Ne? Also wie oft genau machst du das denn dann im Alltag so? Ne? Wie siehst du das, fachliche Thema?
Also ich glaube, der Friseurberuf ist unheimlich von Updates geprägt. Also ich mache zum Beispiel, wenn du heute dein iPhone oder dein Samsung nicht updatest, was passiert denn so in 2 Jahren?
Schwierig. Oh Gott, Drama in meinem Kopf gerade schon. Hier
genau so ist es. Also ich glaube, genau das ist es. Also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit leider. Und das ist genau das Thema hier mit, genau das Thema auch bei Geräten, bei Berufen, bei und gerade in der Modeindustrie. Wenn heute Douglas sagen würde, ich verzichte jetzt mal auf alle One-Shots der Kollektion Herbst-Winter im Jahr 2024, dann haben die eine Milliarde weniger.
dort hat das
genau. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Also das ist genau, ich finde, ja, du hast recht, dass die Seminare werden nicht mehr so angenommen, wie es mal war, oder die Strecke ist zu weit. Ich glaube, und das ist wiederum auch ein ganz, ganz guter Punkt durch Covid, dann macht es wenigstens digital. Also dann sorg wenigstens dafür, dass du dich digital weiterentwickelst. Reise wohin, rede mit Menschen. Und ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, wo als Friseur, wo ich mich nochmal updaten muss. In der Tat spreche ich hier nicht von kann, ich spreche von muss. Und das geht genauso uns in der Industrie genauso. Wir müssen uns immer updaten.
Okay. Mitarbeiter sind ein Thema von euren Kunden. Was sind von euren, die ihr beliefert, von euren Friseuren? Was sind noch Herausforderungen, welche Sie sehen?
Es gibt zwei Arten, die immer gerne über Preise sprechen. Also sprich, ich kann keine Preise mehr erhöhen. Jetzt muss man sagen, wir sind Familienunternehmen, familiengeführt schon immer, wird auch so bleiben. Das heißt, bei uns halten sich Preisanpassungen immer im menschlichen, moderaten Bereich. Wir sprechen bewusst von Anpassungen und nicht von Erhöhung. Aber manchmal ist auch das ein Thema, obwohl wir manchmal nur von 6 Cent sprechen oder von 2.
Wo eure Produkte teurer werden, jetzt meinst du?
Genau so ist es. Na, und das sind so Punkte, wo ich dann manchmal denke, okay, warum haben wir diese Diskussion jetzt? Weil am Ende des Tages, und ich verkläre mich für verrückt, wir haben es alle anders gelernt, aber am Ende gibt 1 plus 1 nicht 2, sondern 3. Warum?
Erklären, ja, danke, erklären. Bevor ich anfange zu zweifeln jetzt.
Nein, 1 plus 1 gibt 3. Ich sag dir, das Erste ist in der Tat, wir stellen die Produkte her und arbeiten sehr eng mit unseren Partnern zusammen. Das ist der Friseur. 1 und 1 in dem Fall. Und für viele ist das schon zu Ende. Das ist falsch, leider. Es geht am Ende um die dritte Person. Weil wenn die dritte Person, und das ist der Endverbraucher, deswegen, es ist nicht ein 1 plus 1, sondern ein 1 plus 1 plus 1. Ja. Wir sind ein Team mit dem Endverbraucher. Und am Ende halten auch alle zusammen. Der Endverbraucher ist nur derjenige, der immer die letzten Informationen bekommt. Wir wissen schon, kann dir jetzt schon sagen, unsere Partner wissen, dass es bei uns im Juni ein Blond-Update gibt. Ich weiß es schon seit Ende letzten Jahres, oder? Ne? So, wer es im Juni erst erfährt, ist der Endverbraucher. So, und dann rennt er natürlich dahin. Ne? Das sind so die Kleinigkeiten. Ich glaube, den einfach mit ins Boot zu nehmen am Ende. Ja, und weil der Kreislauf ist ja dann noch nicht zu Ende. Nehmen wir es mal an. Ein Mitarbeiter von uns, von Coine, ein Endverbraucher, bekommt eine Gehaltserhöhung. 5%. Wir erhöhen die Preise, sagen wir mal, 3%. Der Friseur erhöht seine Preise 5%. Er hat gerade seine Gehaltserhöhung bekommen, geht zum Friseur und gibt anstatt 50 Euro, gibt er eben 52,50 Euro aus. Ist es schlimm für den? Definitiv nicht.
Ach, Blair. Genau. Du hast uns jetzt hier in ein Thema reingeschoben. oh Mann, du hast das jetzt gerade so gesagt, ja, erhöht die Preise, ne? Als Coine. Ich glaube, ich habe es auf der Top-Herr-Bühne sogar gesagt. Hey, alle Industriepartner, die das in regelmäßiger Abfolge tun, einmal im Jahr, teilweise zweimal. Ein anderes Unternehmen hat es letztes Jahr dreimal geschafft.
Das stimmt. Entschuldigung. Genau. Brutal. Ja, brutal. Also bin ich. Ja.
Und gleichzeitig verneige ich mich ja innerlich auch ein bisschen, weil ich sage, ja, ist im Grunde auch gesund, weil die Kosten sind ja bei allen auch gestiegen. Das ist natürlich ein Grund im Außen, ne? So, aber die Kosten sind gestiegen. Und jetzt müssen wir mal kurz realistisch sein, wenn ihr 6 Cent irgendein Produkt erhöht, dann erhöht sich ja beim der Warenmaterialaufwand, der Materialkostenaufwand in dem Friseurunternehmen um 0, was Prozent, das ist ja ein Witz, ne? Ja. Im Vergleich zu dem, was Mindestlohn oder Tarifverträge, NRW zum Beispiel, waren wir jetzt mal kurzer Zeit bei 16 Euro, ne? Was sich dort alles bewegt. Und jetzt frage ich mich wieder, ringsrum bewegt sich alles.
Ja.
Die Unternehmen, die Industrie, die Steuerlichkeiten beziehungsweise die Tarife, alles bewegt sich. Nur wir Friseure trauen uns nicht, mal 5 Euro mehr unserem Kunden abzunehmen, alle 6 Wochen einmal. Das rede ich wieder deutlich.
Richtig. Und ich glaube, das bewusst zu machen. Das bewusst zu machen. Ja. Am Ende des... Ich habe neulich was ganz Gutes gelesen bei einem noch nicht Partner von uns, hoffentlich bald. Er hat ganz klar erklärt, wenn wir unsere Preise anpassen, dann hat das die Hintergründe, wie dass momentan die Energiepreise einfach in die Höhe geschossen sind. Wir haben eine Mietpreisanpassung gehabt. Wir haben die Gehälter erhöht unserer Mitarbeiter. Und deswegen erhöhen wir die Preise. Und dann saß ich da im Wartebereich. Wir kennen uns ja ein bisschen, weißt du, dann komme ich ja meistens immer schnell ins Gespräch, frage dann so eine Dame, die neben mir saß. Sagen Sie mal, haben Sie das gelesen? Ja, habe ich gelesen. Und? Ja, super. Okay, wissen Sie denn, was Sie bezahlen? Und sagt sie, kein blassen Schimmer.
Ja,
genau. Aber Sie wissen, jetzt ist es mehr geworden. Und sagt sie, ja, das ist richtig. So, ich glaube, es ist auch immer ein bisschen, wie ich damit umgehe. Ne? Also ich glaube, ich weiß, es ist nicht einfach. Also sowas kann man auch wirklich, ich glaube, es ist ja immer Menschen auch abhängig und auch Umgebung abhängig. Ne? Mit Sicherheit haben wahrscheinlich, wenn ich Kunden in München City habe, weniger Thema damit, als wenn ich Kunden in einem Brennpunkt habe. Ne? Das ist, glaube ich, normal. Nichtsdestotrotz, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Und da würde ich nochmal gerne die Tabakindustrie zitieren. Als ich in der Tabakindustrie angefangen habe, hat eine Schachtel Zigaretten 5 D-Mark gekostet.
Krass.
Ich habe neulich gesehen, dass sie 10 Euro.
Ach, so alt bist du schon.
Ja, genau. gar nicht so alt, weil die erhöhen ja jedes Mal. Die erhöhen ja zweimal im Jahr. Genau. Also das, ich glaube, das ist Mut zu haben. Mut zu haben, das zu tun. Und am Ende trennt sich das. Ja, man verliert Kunden. In der Tat. Man verliert wirklich den Verbrauch. Wir haben es trotzdem sehr gut und wir sind gesund. Warum? Wir haben 81.000 Salons, glaube ich, inklusive Barber, wenn ich mich nicht täusche, in Deutschland. 84 Millionen Einwohner in Deutschland. Und jedes Mal, wenn ein Kind 13, 14, 15 wird oder 10, 11, 12 wird, wissen wir, schon wieder ein neuer Kunde. Also ne, das ist genau der Punkt. Ich glaube, da sollten wir eher dran gucken. Ja, es gibt genügend.
Ja, und du hast es gerade so als Aufzeichnung oder auch als Bild gehabt, ob ich Kunden in der Münchner Innenstadt habe oder mein Salon oder ob ich die in einem Brennpunkt habe oder mein Salon. Dann denke ich manchmal so, ja, in einem Brennpunkt wirst du eventuell bald nicht mehr so weit kommen.
Ja.
Und die Frage ist, wie weit wir dann auch unser Friseurherz mal kurz kleiner werden lassen und sagen, es ist hier vielleicht nicht mehr mein Pool, um einen Salon zu haben, der mein Leben und das meiner Mitarbeiter gut finanziert, weil einfach das Klientel nicht mehr da ist, was meine Dienstleistung wertschätzt. So, ne? Und dann ist es vielleicht wirklich gut, wenn du in deiner Hut merkst, dass die Kunden werden immer preissensibler. Vielleicht, und das ist aber trotzdem, das ist das friseurische Herz, sich dann von genau diesen Kunden auch mal zu lösen und zu sagen, dann passen wir nicht mehr zusammen, meine Wertvorstellung und deine sind nicht mehr gematcht. Das ist ja wie wenn Porsche im Brennpunkt von Leipzig-Grünau, nehmen wir es mal als Ort, Werbung schalten würde. Das macht einfach keinen Sinn.
Genau, würde nie passieren.
Genau, genau. Und dort einfach dann auch mal loszulassen und sagen, okay, der Ort, wo mein Salon heute ist oder auch meine Ausrichtung mit meinem Team auf den und den Kunden, ich glaube ja, das habe ich manchmal in meinen Workshops, ja, wir wollen der Friseur für jedermann sein. Ist per se nett. Ne? Aber wenn es für jedermann ist, dann musst du dich ja an dem untersten Einkommenslevel auch orientieren und dann wird es ganz schnell ganz schön eng für dich als Unternehmen, weil du dann einfach deine eigenen Kosten nicht mehr bezahlen kannst. Ne?
Also ich glaube, das ist eine ganz gute Anekdote, habe ich neulich gehört. Wenn ein Mathematiklehrer sich immer nur an den Schwächsten orientieren würde, dann hätte es die Mitte, die gut sind und die sehr guten hätten nur noch Langeweile.
Ja, genau.
Und im Geld spaßt man nicht. Also ich glaube, wenn ich sage, ich bin Friseur für jedermann, und das ist genau das, was ich meine, ich glaube, es gibt für die Zukunft leider nur zwei Entscheidungen. Entweder ich bin der 200-Euro-Friseur oder der 20-Euro-Friseur.
Ja.
Erstmal hart gesprochen.
Ne? Also, ja, ich weiß, aber es ist fair.
Genau, und ich glaube, und dann kann ich aber auch in der Tat alles auch in die Richtung ausrichten. Ich sage nur, dass die Kundengruppe, die wie ich jetzt zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich zu 99,7% niemals so einen 20-Euro-Friseur gönnen, es sei denn, es geht nicht. Ne? Es geht gerade nicht anders. Aber normal nicht. Normal würde ich eher zu einem anderen gehen und dort aber auch meine 75 Minuten dann am Abend vielleicht genießen. Ja, genau. Und tagsüber vielleicht die 60. Aber ich würde niemals drunter gehen, weil ich mir das wert bin einfach.
Absolut. So, haben wir was vergessen? Aber hier, ich habe noch, warte mal, also zuallererst, wir sind ja Podcast, ne, da kann man auch mal aufs Handy gucken, kurz zwischen rein. Wie lange sind wir denn schon? Das Ding immer nicht anzeigen. Na doch, wann haben wir angefangen? 13:30. Oh, wir sind noch schon lange unterwegs. Mein Bruder, eins habe ich gerade noch mit dir. Ich habe noch einen Punkt, was sind denn so Ablenkungsthemen gerade in unserer Branche? Den muss ich jetzt noch mal ganz kurz, komm, das machen wir in 3 Minuten. Weil ich so, Zukunftskongress, ne? 7% Mehrwertsteuer, ich will das alles nicht wegreden, ne? Oder Azubi-Probleme und es gibt so viel Zeugs, ne? Und auf der anderen Seite machen Filialisten, Zahl gehört jetzt aus einem letzten Gespräch, dass so viele Filialisten gerade Insolvenzen haben. So viele, das klingt jetzt übel, ne? Aber es war in einem relativ überschaubaren Rahmen, war es eine hohe Prozentzahl. So. Und was sind denn so, also das sind ja wirkliche Probleme. So, was sind denn aus deiner Sicht so Ablenkungsthemen gerade, wo wir eigentlich aufs falsche Pferd setzen, Energie verschwenden?
Ach, ja, vielleicht mache ich mir dann auch keine Freunde damit, das zu sagen.
Komm, Positionierung war dein Thema. Los.
So ist es. Aber du kennst mich. Du kennst mich. Ich glaube, darum geht es am Ende nicht. Ich glaube, es ist ein Ablenkungsthema, wenn wir uns zu sehr auf diese Schwarzarbeit konzentrieren. Die Schwarzarbeiter nehmen uns unseren Job weg, unser Business weg. Ich glaube, das ist, wenn man wirklich genau hinschaut, nicht das Problem. Also ich glaube, hier und da kann es zum Problem sein. Ich glaube nur nicht, dass es das Hauptproblem ist. Mein Thema. Und ich glaube, das ist leider auch ein Problem der Ablenkung ein bisschen.
Ich setze noch eins drauf. Ich habe ja schon die 7% gesagt. Dort meine ich einfach, das finde ich einen interessanten Gedanken gleichzeitig. Wann soll denn das passieren? Also da wird viel Energie drauf gegeben und so auf die Erlösung von oben gewartet, wo ich denke, es dauert alles, wenn es überhaupt jemals passiert, dauert es zu lang, dann müssen wir eigentlich woanders noch ansetzen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch das große, du sagst Schwarzarbeit, ich sage Steuerungerechtigkeit. Ja. Dass man natürlich, und das geht jetzt nicht an die Barber raus, sondern auch an die vielen, vielen Unternehmen in Deutschland, Friseurunternehmen, die unglaublich klein sind und mit, jetzt habe ich die aktuelle Zahl nicht, aber die tatsächlich behaupten, sie kommen mit 26.000 oder so 27.000 Euro Umsatz im Jahr hin und finanzieren dabei ihr Leben mit einem Friseursalon.
War ja noch bei 22.000. Ja, so ist es.
Also deswegen, das ist ja auch nicht nationalitätenabhängig, sondern das machen ja eben deutsche Friseure auch. Ne? So. Und das sind alles, das sehe ich eben auch, das sind so Themen, da setzen wir ganz viel Power drauf. Aber an dem wirklichen Thema, mal die Preise zu entwickeln, den Wert für unsere Endverbraucher darzustellen, sich ein bisschen mehr in der Konsumpriorität der Kunden wieder hochzuarbeiten. Ne? Da könnte, und da vor allem, das könnten wir, du hast uns mal gesagt, die Tat, ne? Das könnten wir auch jetzt, das könnten wir in jeder Sekunde, könnten wir das tun.
Richtig.
Statt dafür zu kämpfen, dass die eben Ablenkungsthemen, die wir gerade genannt haben, irgendwie sich entwickeln, irgendwann, eventuell mal so. Ne? Wir könnten jede Sekunde anfangen eigentlich. Ne?
Ich glaube, und meiner Meinung nach sollten wir auch anfangen. Ich glaube, wenn man sieht, ich meine, wir beide, glaube ich, können so ein bisschen an unsere Kindheit zurückdenken. Es gab viele Imbissbuden früher.
Ja.
Pommes kaufen und so weiter. Für mich war so das Paradebeispiel, weil ich neulich wieder in dem Ort war, an dem ich aufgewachsen bin. Das war damals die Kanne. Und die Kanne hatte damals 2, 3 Stehtische und vorne so ein kleines Fensterchen und da habe ich meine Pommes immer gekauft in so einem Dreieckstütchen. Und das fand ich echt immer cool. Jetzt hat neulich, war ich mit einem sehr guten Partner von uns essen und er hat gesagt, wir treffen uns an der Kanne. Ich dachte, ich Kanne? Okay. So, jetzt habe ich dort Preise gesehen, wo ich dachte, wow, dieses Fensterchen war nicht mehr da. Und siehe da, es gibt aber in dem Ort mittlerweile einen Dönerladen. Also das hat es ja früher nie gegeben. Ne? Also, es gibt in dem Ort sogar jetzt mittlerweile einen Dönerladen. Und da kann man auch dort seine Pommes kaufen. Aber beide funktionieren nebeneinander her. Die funktionieren sehr gut. Aber ich glaube, dass die Kanne einfach eine ganz andere, mittlerweile sich auf ein ganz anderes Pferd gesetzt hat. Mhm. Die haben sich weiterentwickelt, die haben ein anderes Ambiente geschaffen, die haben sich persönlich, ne, die haben ihren eigenen Saucier mittlerweile. Was ja früher Ketchup drauf.
Tschüss. Ja, genau.
Das ist witzig, ja. Nein, das ist so, finde ich, ein Sinnbild der Entwicklung, finde ich, der positiv, ne, für meine Begriffe. Aber nochmal, es haben beide ihre Daseinsberechtigung. Wer verlieren wird, meiner Meinung nach, ist der, der nicht klar positioniert ist.
Der nicht irgendeine Aussage hat, wo man der als Endverbraucher sagt, ich gehe dorthin, weil.
Ganz genau. Ja,
und den buche ich, weil oder so. Ne? Lerem, jetzt sind wir einmal so richtig quer durchgesurft. Wie ich mir das irgendwie auch gedacht hatte, zum Intro gesagt, es wird eventuell ein bisschen philosophisch werden. Klar, aber viele schöne Gedanken mit drin. Und ich glaube, jeder, der sich das jetzt angehört hat oder anhört, kann was mitnehmen für sich, mag so diese Blumensträuße. Weil es gibt ja die eine Antwort eben nicht. Aber es gibt verschiedene Gedankenansätze und die helfen häufig weiter. Ich sage Dankeschön für deine Zeit, aber ganz zum Schluss geht es natürlich nochmal um deine Person mit drei schnellen Fragen. Und da frage ich dich, Lerem, was lernst du gerade eigentlich, was du noch nicht gut kannst?
Was ich gerade lerne, ist das Thema, ehrlicherweise auch das Thema Geduld mitzubringen. Also ich glaube, weil man so viel Potenzial hat, so viele Möglichkeiten hat und so viel auch sieht und man will ja so ein bisschen rein und dann merkt man immer so einen Schritt zurück. Ich muss am Unternehmen arbeiten, nicht im, möchte aber gleichzeitig trotzdem, und das wird, glaube ich, da werde ich nie mit aufhören, ist der Branche zu helfen. Mhm. Ja, aber Geduld ist ein ganz großes Thema gerade.
Jetzt haben wir dich alle schon ein bisschen kennengelernt heute in dem schönen Gespräch. Darum, was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
Es ist echt, das war eine ganz gute Frage, muss ich sagen. Es ist eine ganz gute Frage. Ich habe ja die Frage habe ich ja von dir im Vorfeld schon.
Ja, genau, das habe ich dir geschickt.
Vielen Dank dafür. Ich habe einfach Menschen dann gefragt: Hey, was habt ihr denn gedacht, als ihr mich noch nicht kanntet? Hm. Und da kam hier und da mal das Wort wunderbar. Da kam das Wort. Ja, wunderbar. Es ist auch einmal, Gott sei Dank nur einmal, aber wir können es ja offen reden, wir sind ja unter uns.
Ja, genau.
ist das Wort arrogant auch gefallen? Also, ich bin beides nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, ich bin beides nicht. Vielleicht wirkt es manchmal so, dann ist es nicht böse gemeint, dann mache ich mir wahrscheinlich gerade Gedanken, wie ich mich die Branche entwickeln kann.
Guck mal, Thema unnahbar. Ne? Ich habe mir heute extra, wir sind im Vorgespräch, und wir können jetzt erzählen auch, weil wir sind ja unter uns. Ne? Ja. Du kamst rein in den Zoom-Call ordentlich, gut aussehend mit Jackett und ich saß so im Longsleeve mit V-Ausschnitt. Das, so geht das nicht. Dann habe ich mir noch ein Hemd angezogen. Ne? Thema unnahbar. Also du hast schon, schon Wirkung. Ne?
Genau. Dankeschön.
Der letzte Wunsch, nicht der letzte Wunsch, das ist falsch. Die letzte Frage, nicht der letzte Wunsch, das hat. Die letzte Frage, ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei für die Friseurbranche. Was wäre dein großer Wunsch?
Mehr Selbstbewusstsein.
Und das lassen wir genauso stehen. Dazu haben wir schon so viel gesagt heute. Genau. Lerem, tausend Dank für das schöne Gespräch mit dir, für deine wertvolle Zeit. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen.
Danke. So machen wir es. Vielen Dank. Danke dir vielmals.